Ich möchte euch herzlich grüßen heute Abend im Namen Jesu. Und bevor ich zu diesem explosiven Thema komme, möchte ich noch euch ein wenig auf die Folter spannen, möchte euch etwas erzählen. Vor ungefähr 3 Monaten hatten wir einen Einsatz in Deutschland in einer Baptistengemeinde Sulz am Neckar. Und am Samstagnachmittag wollten wir ganz gemütlich in unserem Café Meier, das kennen wir sehr gut, einen wunderbaren Kaffee trinken. Und da steuerten wir an einen Tisch und da heißt es, nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Also wir waren ein wenig frustriert, das haben wir noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Schweiz jetzt dann vom Montag her hin, wie es dann da aussieht. Und wisst ihr, diese 3 Gs haben mich nicht mehr losgelassen. Wisst ihr warum? Wir vergessen noch ein 4. G. Was ist das 4. G? Genesen, getestet, geimpft und gerettet. Was nützen mir 3 Gs, wenn das 4. nicht da ist? Gerettet aus Gnade. Das ist etwas so Gewaltiges, dass wir überhaupt nicht genug hochschätzen dürfen. Und wisst ihr, was mir heute Morgen im Gottesdienst in Winterthur bewusst geworden ist? Johannes Wirth, der ehemalige Gemeindeleiter, hat eine Predigt gehabt, unter anderem über die Emmaus-Jünger. Und da ging es ja darum, dass diese 2 Männer unterwegs waren mit Jesus und sie hatten nicht mehr gewusst, wo ihr der Kopf stand. Dieser Jesus, an den sie geglaubt hatten, hing da am Kreuz, ohnmächtig scheinbar. Und da hat Johannes etwas gesagt, er hat gesagt, weißt du, ich habe den Eindruck, gerade jetzt, gerade auch in dieser Zeit, wo wir leben, versucht der Feind immer wieder, unsere Blicke zu vernebeln. Und da plötzlich da vorne an der Bühne kam da aus einem Loch faustdicker Nebel. Das habe ich noch nie gesehen. Und Johannes Wirth sahst du fast nicht mehr vor lauter Nebel. Und wenn du so eine Predigt hörst, dann bleibt sie dir in Erinnerung. Er hat gesagt, hört mal, genau das macht der Feind. Er versucht durch diese Situation, wo wir sind, unsere Blicke zu vernebeln, damit wir nicht mehr Jesus sehen, sondern all das, was um uns herum läuft oder eben nicht läuft oder schief läuft. Es ging eine Weile, bis wir wieder Johannes klar sehen konnten. Der hat sich dann verdampft da in die Höhe. Aber wisst ihr, das ist das große Problem heute. Wir lassen uns den Blick auf Jesus vernebeln. Versteht ihr, was ich meine? Und dann sind wir auf uns selbst geworfen. Aber wenn wir durch diesen Nebel durch, müssen wir manchmal so machen, gell? Dass wir Jesus wieder sehen. Und wenn wir Jesus wieder sehen, dann gibt es einen wunderschönen Chorus, den wir immer wieder singen, den ich auch sehr gerne singe. Der heißt, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein im Licht seiner Gnade gesehen. Wir müssen wieder diesen Blick auf Jesus finden. Und jetzt zum explosiven Thema. Wisst ihr, ich habe in einer Predigtstudie über Predigten und Predigtvorbereitungen einen Hinweis gelesen, den habe ich sehr ernst genommen. Da stand, die ersten ungefähr 30 Sekunden einer Predigt sind dafür da, die Menschen zu fesseln oder nicht. Jetzt habe ich gedacht, okay, wie kann ich jetzt Menschen fesseln? Ich habe gedacht, ich mache mal das ganz anders. In Deutschland habe ich mal eine Predigt gehabt zum Thema, habe ich da nicht genug Wahnsinnige unter mir? Könnt ihr mal vor Ort euch überlegen, was könnte das sein? Wenn Jesus eine Bombe platzen lässt, dann fliegen die Fetzen. Das ist das Thema heute Abend. Ich möchte jetzt gerne mal in euer Hirn schauen, wie ihr jetzt überlegt, was kommt. Wer überlegt das? Was kommt jetzt da? Also die meisten. Okay, ich spanne euch noch ein wenig auf die Folter. Denn jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Und die möchte ich lesen. Und zwar möchte ich mit euch zusammen einen längeren Abschnitt lesen aus dem Lukas-Evangelium. Und vielleicht leuchten jetzt schon ein paar Lämpchen auf. Ja, das könnte vielleicht in dieser Richtung gehen. Also, die Bombe platzt noch nicht. Vielleicht etwa 10 Minuten später. Ich lese im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Abvers 1. Vorausgehend müssen wir wissen, ja, im Lukas 3 lesen wir das, dass Jesus von Johannes getauft wurde im Jordan. Nach der Taufe geschah ja etwas ganz Gewaltiges. Nachdem Jesus aus diesem Jordan herausgekommen war, dann stieg die Taube auf ihn und eine Stimme aus dem Himmel rief: Dies ist mein lieber Sohn, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und unmittelbar nach dieser Taufe lesen wir, dass Jesus voll Heiligen Geistes war und wohin wurde er geführt? Voll Heiligen Geistes kam er vom Jordan zurück und wurde vom Geist wohin geführt? In die Wüste. Ihr Lieben, Wüste ist oft auch für uns ein Ort der Anfechtung, ein Ort der Prüfung, ein Ort, wo Gott zulässt, dass Menschen in diese Wüste hineinkommen. Jesus, lesen wir hier, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan, also von dieser Taufe zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage vom Teufel versucht, geprüft. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und jetzt wissen wir, was der Teufel sagt. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. War das nicht eine unglaubliche Anfechtung? 40 Tage nicht zu essen, Hunger. Der Feind kommt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und wisst ihr, ich habe in allen Übersetzungen bis jetzt immer dieses Wort gefunden, wenn du Gottes Sohn bist. Das impliziert mir eigentlich, dass Jesus oder dass der Teufel ja nicht ganz klar gewusst hat, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber hier müsste es heißen, nicht wenn du Gottes Sohn bist, sondern es müsste heißen, weil du Gottes Sohn bist und weil du Autorität und Vollmacht hast, Und weil du eben dieser Sohn Gottes bist, kannst du in der Autorität und Vollmacht zu diesem Stein sprechen, werde Brot. Wir können das weiterlesen. Und immer wieder sehen wir etwas ganz Entscheidendes. Und eben, ich möchte heute Abend das noch einmal, ich habe schon so oft gesagt, ich möchte das noch einmal, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wieder sagen, wir brauchen das Wort Gottes. Immer wieder spricht hier Jesus, entgegnet ihm ganz einfach, ganz klar, es steht geschrieben. Epheserbrief können wir nachlesen, so nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, jetzt hör mal, was der sagt. Dir, Jesus, dir will ich alle diese Macht geben. Ich habe lange nachgedacht über das, was hier der Feind gesagt hat. Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Ich frage euch heute Abend, hat der Teufel recht gehabt? Als er da sagte, mir ist diese Welt übergeben, hat der Teufel recht oder nicht? Was denkt ihr? Er hat recht, seit dem Sündenfall ist genau das passiert. Und ich gebe diese Welt, wem ich will. Also wenn du mich anbetest, Jesus, dann kannst du die Welt wieder haben. Jesus antwortete und sprach, weiche von mir, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen und so weiter. Am Schluss lesen wir Vers 13, und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Wisst ihr, diese Zeiten der Wüste, das sind manchmal auch sehr angefochtene, geprüfte Zeiten, wo wir oft den Eindruck haben, dass Jesus gar nicht da ist, dass er uns nicht hört, wenn wir ihn rufen, wenn wir flehen, wenn wir schreien. Einmal hat jemand scheinbar gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott Ferien macht. Er ist nicht da. Ich rufe, er ist nicht da. Wüstenzeiten, ihr Lieben, sind oft auch Prüfungs- und Vorbereitungszeiten auf unseren Dienst oder wo wir vielleicht noch einen Dienst oder eine Aufgabe haben. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt komme ich zur. Also bald werden wir an die Bombe geplatzt. Vers 14, Jesus kehrt also nach dieser Wüstenerfahrung in der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa. Wie ging er zurück? Wie hatte er diese Wüstenzeit erlebt? Der Geist Gottes hat ihm in dieser Zeit so viel Kraft gegeben, dass er dem Feind widerstehen konnte. Und in dieser Kraft des Geistes ging Jesus zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Jetzt kommen diese Verse ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, das lesen wir dann nachher auch noch, nämlich das war im Jesaja Kapitel 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu helfen, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Warum? Weil der Rabbi dann nach der Lesung dieser Schrift eine Auslegung macht. Und jetzt lässt Jesus die Bombe platzen und sagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Das war eine Ungeheuerlichkeit, dass dieser Zimmermannssohn aus Nazareth, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns und seine Mutter war Maria und Josef, der Vater, lässt er die Bombe platzen in der Synagoge und sagt, ich bin der Messias. Könnt ihr mal vorstellen, was das ist? Ja, ich lese es euch weiter. Ich lese jetzt mal weiter, was es heißt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Und jetzt kommt die Reaktion, oder? Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie das hörten. Sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn an den Rand des Berges, um auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Dieser Abschnitt endet mit dem Vers 30. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Aufruhr in dieser Synagoge war? Als Jesus kam und sagte, und da waren viele Pharisäer, da waren Sadduzäer, da war die fromme, hochfromme Elite. Und da kommt dieser Zimmermannssohn, gell, und sagt, ich bin der, von dem Jesaja gesprochen hat. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin der lang erwartete Messias, von dem alle Propheten gesprochen haben. Ich bin das. Und dann sehen wir diese wunderbare, vierfache Sendung des Sohnes Gottes. Jesus kam, hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, ist hineingekommen in diese Welt mit einem vierfachen Auftrag. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Wie viele Menschen haben zerbrochene Herzen, sind entmutigt. Jesus ist gekommen, zerbrochene Herzen zu heilen, wie es im Psalm 147 steht. Er heilt zerbrochene Herzen und verbindet ihre Wunden. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Ihr Lieben, für das ist Jesus Christus gekommen. Er ist gekommen für all diese Menschen, eben auch die noch in Gefangenschaft, in einem Kerker der Gebundenheit und Sünde sind. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich hole euch hier heraus. Jesus Christus ist der Schlüssel zu jedem einzelnen Gefängnis, wie dieses Gefängnis auch heißt. Jesus ist gekommen, hat die Gefängnistüren geöffnet und hat Menschen hinausgeführt in die Freiheit. Etwas so Gewaltiges. Und dann sagt Jesus noch etwas im Vers 19, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Ich habe dann mir gedacht, ich möchte jetzt einmal diesen Jesaja 61 aufschlagen und ihn vergleichen mit dem, was hier Jesus gesagt hat. Und das machen wir jetzt einmal miteinander. Wir schlagen auf im Jesaja Kapitel 61. Jesaja Kapitel 61 möchte ich lesen, die Verse 1 und 2. Jetzt noch einmal, ich lese noch einmal, was Jesus gesagt hat. Er hat Jesaja 61 ja zitiert. Ich lese das noch einmal, damit ihr das in Erinnerung behaltet, wenn ich dann auf Jesaja komme, weil das ist sehr wichtig. Noch einmal, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und Vers 19, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Jesaja 61, Vers 1 und 2. Und nachher stelle ich euch einmal eine Frage. Was fällt euch auf wenn euch etwas auffällt?
Jetzt hör mal gut zu. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden. Frage: Was ist euch aufgefallen? Wo hat Jesus aufgehört? Ja, aber wo hat Jesus aufgehört? Ein angenehmes Ja des Herrn. Jetzt eine zweite Frage. Warum hat Jesus hier aufgehört? Warum hat er nicht den ganzen Jesaja-Text gelesen, sondern nur dieses angenehme Ja des Herrn? Habt ihr euch einmal darüber Gedanken gemacht? Was denkt ihr? Warum hört Jesus hier auf, obwohl er wortwörtlich Jesaja 61 zitiert, aber hört hier mitten im Jesaja-Text auf? Warum? Wisst ihr, ich habe mir immer wieder gesagt, wenn ich die Bibel lese und etwas nicht verstehe, dann frage ich Gott, warum? Warum hat Jesus hier aufgehört? Ich frage euch noch einmal, wir machen mal einen Dialog ein wenig, dass ihr noch ein wenig wach bleibt, gell?
Ich denke, er hat auch nicht die Zeit, weil er ja gewusst hat, wie er enden
wird. Aha, okay. Es war noch nicht die Zeit. Ja, weiter.
Jesus.
Bist ein guter Bibelschüler, ha? Ja, wisst ihr, es ist... Das Spannende im Alten Testament ist Folgendes, dass wir in einem Satz vorwärts und rückwärts geblendete Prophetie sehen, in einem Satz. Zuerst sagt hier im Jesaja 61, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wann war dieses Jahr? Und wann war diese Zeit? Jesus ist gekommen als Retter, als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Versteht ihr? Und darum hat hier Jesus aufgehört, weil er hier im Lukas-Evangelium über sein erstes Kommen sagt: Ich bin jetzt gekommen, um das angenehme Ja des Herrn zu verkündigen. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Jetzt leben wir im Zeitalter der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Jetzt dürfen wir noch zu Jesus kommen. Jetzt, sagt Jesus, ist diese angenehme Zeit. Und Jesaja sagt im gleichen Vers, in einer Prophetie, das zweite Kommen von Jesus voraus, nämlich den Tag der Rache unseres Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Am Anfang ist Jesus gekommen als der Herr, als der Heiland. Dieses Wort dürfen wir fast nicht mehr sagen. Aber es ist eben dieser Heiler, dieser Heiland, der Menschenherzen heilt, der Menschenherzen zurechtbringt, der Menschenherzen erlöst. Aus Gebundenheit und Gefangenschaft. Aber es kommt die Zeit, und das lesen wir dann in der Offenbarung Kapitel 19, glaube ich, oder 13, wo dann Jesus das zweite Mal kommt. Aber dann nicht mehr als dieser Heiland, nicht mehr als dieses Kind, nicht mehr als dieser Erlöser, nicht mehr als dieser Retter, sondern als Herr aller Herren und als König aller Könige, um diese Welt zu richten. Versteht ihr? Und darum hat Jesus mitten im Jesaja aufgehört und hat gesagt, jetzt ist noch die angenehme Zeit des Heils. Wir hatten heute ein kurzes Gespräch mit unserem Sohn, der Älteste. Ich kann euch sagen, immer wenn ich der höre, ich könnte weinen vor Glück. Weinen vor Glück. Dieser junge Mann hat wieder richtig Jesus gefunden. Und er tut sich sehr stark mit diesem ganzen Thema Endzeit auseinandersetzen. Und er sagt immer wieder, ich rede mit Menschen, ich sage ihnen, ich bin Christ, weil ich weiß, in welcher Zeit wir leben und weil ich weiß, dass Jesus bald kommt. Dieser junge Mann macht mir so Mut und er ist er hat immer an Gott geglaubt, aber er hat eine Krise gehabt zwischendurch. Aber jetzt ist er voll wieder da. Ich bin so von ganzem Herzen dankbar. Und er hat gesagt, Papa, ich kann dir eines sagen, und er ist Computeringenieur und er weiß im Moment, was in diesem Bereich alles geschieht. Also er weiß sehr wohl Bescheid, was da alles passiert. Und er sagt, Papa, es ist alles vorbereitet. Es ist alles vorbereitet. Heute, wir müssen den Menschen das jetzt sagen. Heute ist die angenehme Zeit. Heute kannst du Jesus einladen, hineinzukommen in sein Herz. Ja, ich bin der Verheißene. Ich bin der, der ist, der war und der kommt. Und er sagt in der Offenbarung, ich bin was? Das Alpha und das Omega. Und ich sage, und alles noch zwischendrin. Alpha ist der Anfang, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und Omega der letzte. Und Jesus ist alles zwischendurch. Und dass wir diesen Jesus haben, dass wir diesen Jesus kennen und dass wir keine Angst zu haben brauchen, egal was jetzt hier auf uns noch zukommt. Wir haben noch nie eine so unglaubliche Zeit wie jetzt. Aber weißt du, ich möchte einfach euch noch etwas sagen, wo mich enorm traurig gemacht hat und immer wieder traurig macht. Nicht nur traurig, es macht mich manchmal zornig. Wisst ihr, wegen dieser Vernebelung, wenn du mit Menschen, mit Christen zusammen bist, dann fragen wir manchmal, ja, wie geht es dir geistlich? Bist du gut auf dem Weg? Ja, heute ist das nicht mehr aktuell. Weißt du, was jetzt die aktuellste Frage ist? Bist du geimpft? Ihr lacht jetzt, aber ich kann euch sagen, ich habe vor einiger Zeit mit Charles geredet, mit Sonja, sie hatten uns einmal besucht und er hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie der Feind Gemeinden zerstört, Gemeinden auseinanderbringt, wegen diesem verfluchten Zeugs da. Ich kann dir eines sagen, ich habe einen neuen Namen für den Feind gefunden. Er ist nicht nur der Durcheinanderbringer. Wisst ihr, was er ist? Er ist der Auseinanderbringer. Er ist der Auseinanderbringer. Er spaltet Gemeinden. Spaltungen gehen manchmal mitten hindurch.
durch die Familien. Der Feind missbraucht gerade das. Und wir bieten ihm die Hand. Ihr Lieben, das muss aufhören. Also hier müssen wir schon enorm aufpassen, dass der Feind hier nicht durch dieses Ganze, was jetzt passiert, diese Einheit zerstören kann, auf dass sie alle eins sind, auf dass sie alle eins seien, hat Jesus im hohen priesterlichen Gebet gesprochen. Was hier geschieht, das ist sehr traurig. Und es macht mich sehr wütend, dass wir hier dem Feind auf den Karren fahren und mitmachen. Versteht ihr? Wir machen mit. Wir müssen hier sagen, stopp. Stopp. Hier steigen wir aus. Unsere Sicht wird vernebelt. Wir sehen Jesus nicht mehr. Wir sehen nur noch das. Wir müssen wieder diesen Blick bekommen. Diesen Blick für ihn, der dir sagt in dieser schwierigen Zeit, hey, mir ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Ich habe alles im Griff. Ich habe es im Griff. Wir Menschen haben es nicht im Griff, aber zum Gottlob und Dank, Jesus hat es im Griff. Und darum dürfen wir ihm vertrauen. Und wir sollen ermutiger sein. Und übrigens, einmal hat jemand mal gesagt, Impfen ist im Fall dann keine heilsentscheidende Frage. Also für viele ist Impfen eine heilsentscheidende Frage. Ich bin auf dem falschen Planeten. Impfen ist eine heilsentscheidende Frage. Mensch, wo stehen wir heute? Kann mir jemand die Bibelstelle zeigen, wo es heißt, Impfen ist eine heilsentscheidende Frage? Ja, viele haben dann Angst, sie impfen das Zeichen da ein. Nein, hört mal, ich mache das nicht lächerlich, aber es tut mir in der tiefsten Seele weh, wie der Feind heute, liebe Gotteskinder, für seine Zwecke missbrauchen kann. Und da müssen wir auch als Gemeinde aufpassen, dass wir hier nicht zulassen, dass dieser Spaltpilz hineinkommt und Menschen zertrennt. Entschuldigung, ich bin vielleicht ein wenig emotional geworden heute, aber das ist mir ein sehr, sehr tiefes Anliegen. Sonst werden wir hier auch schuldig. Wir müssen hier aufpassen, dass wir die Sicht auf Jesus nicht verlieren. Lasset uns hinsehen auf Jesus. Er ist der Anfänger. Und er ist der Vollender unseres Glaubens. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, ja, dass du in dieser Synagoge echt eine Bombe platzen hast lassen. Ich bin der Messias. Ich bin der, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat. Ich bin gekommen, um Menschen zu erlösen. Ich bin gekommen, um Menschen zu befreien. Ich bin gekommen, um geistlich Blinde eben auch sehend zu machen. Und Herr, wir bitten dich aus tiefstem Herzen, hilf uns, dass wir diesen Blick zu dir hin nicht verlieren. Dass wir diesen Blick zu dir hin nicht vernebeln lassen durch diese Dinge, die jetzt auf dieser Welt passieren und die unter deiner Zulassung sind und die Geburtswehen einer neuen Welt sind. Vater im Himmel, hilf uns, dass wir unseren Blick ganz fest auf dich richten. Du kommst ans Ziel. Wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, Vater im Himmel, in dem Namen Jesu Christi, unseres Herrn, des Messias und wiederkommenden Herrschers. Danke von ganzem Herzen. Gib uns Mut, gib uns diese Kraft, von dem allem wegzuschauen. Wir haben sehr viele psychisch angeschlagene, schwache Menschen. Wir wollen sie ermutigen. Wir wollen ihnen sagen, wo das Heil und die Erlösung ist. Und wir wollen dieses G, dieses vierte G, über alle anderen drei Gs stellen. Nicht hauptsächlich geimpft oder genesen oder getestet, sondern hauptsächlich gerettet. Amen. Ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein. Ein andermal wieder, ich weiß es noch nicht wann, aber ich freue mich immer, wenn ich euch sehe. Ihr seid uns auch immer noch auf dem Herzen. Wir stehen noch auf und bitten um den Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Und den Frieden wünsche ich euch von ganzem Herzen. Auf Wiedersehen und Gottes Segen.